Zum Vergleich, im Vorjahr, im Jahr 2010, hatte man nur 1,5 Milliarden Euro Schäden. Das heißt, dieses Risiko, dass natürlich solche Naturkatastrophen immer wieder auftreten können, ist wirklich sehr schwer kalkulierbar und kann dann sehr stark auf das Geschäft des Unternehmens drücken.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer der René und ich, der Sebi. Ja, die vergangene Woche ging es wieder auf und ab an den Börsen. René, was war denn da los? Wieso stiegen die Börsen am Anfang der Woche so und dann ging es anscheinend wieder nach unten? Was gab es da für Meldungen?
Ja, ein Grund, wieso die Indizes derzeit immer weiter steigen, obwohl die wirtschaftliche Situation nicht gerade rosig aussieht, sind natürlich die niedrigen Leitzinsen und die Geldflut der Notenbanken. Dazu gibt es auch einen interessanten Fakt, und zwar die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Quartal 2020 im großen Stil amerikanische Aktien erworben. Die Schweizerische Nationalbank erhöhte demnach ihren Aktienbestand in den USA um mehr als 16%. So kaufte die Schweizer Nationalbank Aktien in Höhe von 5 Millionen Dollar von Microsoft, in Höhe von 3 Millionen Dollar Apple-Aktien. Und ja, insgesamt hält jetzt die Schweizerische Nationalbank US-Aktien im Wert von mehr als 94 Milliarden Dollar. Und wie sagte Warren Buffett vor kurzem so schön, never bet against America. Nun, wie soll man das Ganze jetzt interpretieren? Es gibt einfach keine andere Alternative, das Geld zu investieren, als in Sachanlagen. Und das wird auch erstmal so bleiben, denn die Fed hat vergangene Woche bekannt gegeben, dass die Zinsen bis mindestens Ende 2022 auf Nullniveau bleiben werden. Und der Fed-Chef Powell sagte, wir denken noch nicht einmal daran, über eine Zinserhöhung nachzudenken. Doch trotz dieser Bekanntgabe der Fed stürzten die Indizes gegen Ende der Woche ab aufgrund düsterer Konjunkturaussichten. So sagte auch Powell, vor der Wirtschaft liegt ein sehr unsicherer Weg. Ja, was ist dann passiert? Der DAX liegt jetzt bzw. datiert unter der 12.000-Punkte-Linie und der Nasdaq unter 10.000. Und dann schauen wir mal kurz nach Amerika. Die Tesla-Aktie, die hatte jetzt einen Wert über 1.000 US-Dollar. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, da ja Elon Musk noch vor wenigen Wochen getwittert hatte, dass der Tesla-Aktienkurs zu hoch ist. Und bemerkenswert bei Tesla war auch, dass sie mit dem Model 3 in China sehr gute Absatzzahlen geliefert haben. Über 11.000 Autos dieses Modells wurden verkauft. Ja, und was ist in Deutschland so passiert? Es gab wieder neue Insider-Transaktionen. Und zwar haben zwei Telekom-Vorstände in Höhe von 400.000 Euro Aktien von der Telekom gekauft. Auch bei der Deutschen Börsen AG gab es Neuigkeiten. Nach insgesamt 6-monatiger Abstinenz lieferten im Juni insgesamt 6 verschiedene Unternehmensmanager durch ihre Käufe eindrucksvolle Vertrauensbeweise ab. Insgesamt kauften die Führungskräfte über 19.000 Anteilscheine in Höhe von knapp 2,9 Millionen Euro. Über die Kaufgründe kann man zwar nur spekulieren, aber natürlich weiß man, dass der Finanzdienstleister in erster Linie von hohen Umsätzen profitiert. Und hier gab es in den vergangenen Monaten nicht wirklich einen Grund zu klagen. Und auch die Vorstände der Münchner Rück haben zugeschlagen in Höhe von knapp 400.000 Euro. Eine überschaubare Summe im Vergleich zur Deutschen Börse AG, aber dennoch ein schöner Vertrauensbeweis. Nun, das waren jetzt 3 Unternehmen, bei denen es Insider-Transaktionen gab. Sebi, wir haben jetzt ein Unternehmen mal genauer unter die Lupe genommen. Welches ist es denn?
Genau, wir haben uns davon die Münchner Rückversicherung herausgesucht. Bevor wir mit diesem Unternehmen starten, auch hier wie immer der wichtige Hinweis, das alles ist natürlich nur unsere persönliche Meinung, es ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Aber starten wir jetzt mal mit der Münchner Rückversicherung. Ganz kurz zu dem Unternehmen. Wie man schon aus dem Namen eigentlich erahnen kann, handelt es sich hierbei um eine Rückversicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in München. Ganz kurz zur Erklärung, was ist überhaupt eine Rückversicherung? Wie sich Privatpersonen bei einer Versicherung gegen finanzielle Risiken absichern, sichern sich dann eben auch die Versicherungsunternehmen wiederum bei einer Rückversicherung gegen zu große finanzielle Risiken ab. Und so eine Rückversicherung ist eben die Münchner Rück. Insgesamt sind dabei ca. 4000 Versicherungen weltweit bei der Münchner Rückversicherung abgesichert und das Ganze ist in 160 Ländern aktiv. Aber die Münchner Rück ist auch im Erstversicherungsgeschäft tätig, das heißt, sie vertreibt auch Versicherungen an zum Beispiel Privatpersonen und das machen sie in 30 Ländern. Das Ganze funktioniert über die ERGO Group, zu der dann zum Beispiel die ERGO-Versicherung, der DAS-Rechtsschutz oder zum Beispiel die DKV-Krankenversicherung zählt. Und des Weiteren gehört noch die MEAG zur Gesellschaft der Münchner Rück. Diese betreut weltweit Kapitalanlagen von privaten, aber auch institutionellen Anlegern. Dabei hat die MEAG ein verwaltetes Vermögen von rund 278 Milliarden Euro und zählt somit zu den wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften in ganz Europa. Also ihr seht schon, die Münchner Rück ist da wirklich sehr breit aufgestellt. Man hat mit der ERGO, wie erwähnt, mit der ERGO Group, einen der wirklich führenden Erstversicherer, vor allem in Deutschland. Und alles in allem ist die Munich Re der größte Rückversicherer weltweit im Moment noch vor Unternehmen, wie zum Beispiel der Hannover Rückversicherung, der Swiss Re oder zum Beispiel auch Berkshire Hathaway, die ja auch sehr stark im Rückversicherungsgeschäft vertreten sind. So viel mal zur Allgemeinvorstellung. René, wie sieht es denn bei den Kennzahlen von der Münchner Rück aus?
Dann starten wir mal beim KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und historisch liegt das KGV bei der Münchner Rück bei knapp 12. Und aktuell mit einem geschätzten Gewinn für 2020 und dem aktuellen Kurs von 224 Euro hat die Münchner Rück ein KGV von 15,5. Schaut man mal zur in Anführungszeichen Konkurrenz, und zwar der Hannover Rück, da beträgt das KGV 18. Dann schauen wir mal auf den Gewinn. Über die letzten Jahre konnte dieser konstant zweistellig wachsen. 2017 gab es einen Einbruch aufgrund der Naturkatastrophen in der USA. Dennoch ist das Versicherungsgeschäft in Sachen Gewinn stabil. Und 2020 aufgrund von Corona wird mit einem Gewinneinbruch von knapp 25% gerechnet. Dann schauen wir zur Dividende, die gute alte Dividende. Und die Münchner Rück weist hier eine sehr attraktive Dividendenrendite über 4% aus. Und bemerkenswert für jeden Dividendenjäger, trotz Gewinneinbruch in 2017 wurde die Dividende nicht gekürzt. Und auch trotz Corona wurde im April eine erhöhte Dividende ausbezahlt in Höhe von 9,80 Euro pro Aktie. Und das Eigenkapital der Münchner Rück beträgt ca. 30 Milliarden Euro. Bedeutet aufgrund von Corona kein Grund zur Sorge, dass die Dividende dem Unternehmen schaden wird. Und auch die Ausschüttungsquote ist sehr gesund bei knapp 50%. Bedeutet, Münchner Rück ist ein sehr attraktiver Dividendenzahler. Vergleicht man das mal mit der Hannover Rück, dort beträgt die Dividendenrendite knapp 3,4%. Dann schauen wir bei der Münchner Rück auf die Eigenkapitalquote. Und diese beträgt seit Jahren ca. 10%, die Hannover Rück bei 16%. Die Eigenkapitalrendite beträgt bei der Münchner Rück 9%, sonst ca. 8% im Durchschnitt. Bedeutet, die Eigenkapitalrendite konnte leicht gesteigert werden. Die Hannover Rück ist hier bei knapp 11%. Und noch die letzte Kennzahl, und zwar die EBIT-Marge, beträgt ca. 7%. Die Hannover Rück hier bei 8%. Und ja, als Fazit kann man hier sagen, die Kennzahlen können jetzt nicht ganz so überzeugen. Die Hannover Rück ist auf jeden Fall in Sachen Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge besser aufgestellt als die Münchner Rück. Dennoch ist aber auch die Hannover Rück teurer bewertet anhand des KGVs und zahlt eine geringere Dividende. Sebi, wie sieht's aus? Konnten dich die Kennzahlen überzeugen oder eher nicht?
Ich finde sie eigentlich okay, die Kennzahlen. Klar, ist jetzt kein absoluter Hammer, aber ich meine zum Beispiel auch Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite erscheint natürlich alles nicht sehr hoch, wobei man natürlich da sagen muss, dass vor allem bei Versicherungen und Banken ist das ja normal, sage ich mal, aufgrund des Geschäftsmodells, dass hier diese Quoten nicht allzu hoch sind. Also ich finde sie eigentlich sehr solide, aber wie du schon gesagt hast, jetzt auch nichts, was einen absolut vom Hocker haut. Werfen wir nun mal einen Blick auf den nächsten Punkt, den wir ja etwas recherchiert haben, nämlich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Versicherungskonzerne, in diesem Fall eben vor allem auf die Münchner Rückversicherung. Hierbei kann man schon sagen, dass im ersten Quartal, also im Q1 2020, der Überschuss der Münchner Rück um 2/3 auf jetzt nur noch 221 Millionen Euro eingebrochen ist. Grund hierfür waren vor allem die Großschäden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die zu Last des Unternehmens fielen. Vielleicht mal zum Vergleich: Im Vorjahresquartal, also im Q1 2019, gab es gerade mal Großschäden in Höhe 479 Millionen Euro. Nun, wie erwähnt, 1,2 Milliarden Euro in Q1 2020. Also hier sieht man schon, was für Auswirkungen die Corona-Pandemie allein im ersten Quartal für die Münchner Rückversicherung hatte. Vor allem ausschlaggebend waren hierfür Schäden im Bereich des Veranstaltungsausfalls. Hier fielen nämlich Schäden in Höhe von 800 Millionen Euro zu Last des Unternehmens. Das betrifft natürlich nur den Bereich der Rückversicherung, aber natürlich auch des Weiteren im Bereich der Erstversicherung, wo ja die Münchner Rückversicherung auch sehr stark vertreten ist mit der ERGO Group. Auch hier gibt es natürlich Einschränkungen und Beeinträchtigungen im Geschäft, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass hier natürlich viel über Versicherungsmakler läuft, die zum Kunden gehen oder der Kunde kommt zu ihnen, um eine Versicherung abzuschließen. Und all das ging natürlich aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr, weil man natürlich nicht mehr mit fremden Menschen Kontakt haben durfte. Und hier glaube ich, dass es auch, ja, dass man das auch sehen wird in den Zahlen, vor allem in den Zahlen von Q2, dass es hier einfach weniger Neuabschlüsse von Versicherungen gab und dass das natürlich dann auch auf den Gewinn des Unternehmens drücken wird. Das Ganze hat man auch schon, ich sag mal, eingesehen beim Unternehmen, nämlich man hat auch schon im Quartalsbericht gesagt, dass das Gewinnziel in Höhe von 2,8 Milliarden Euro aufs Gesamtjahr gesehen einfach nicht erreicht werden kann. Also das hat man schon zurückgezogen. Außerdem hat man ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm eigentlich am Laufen gehabt. Das hat man ausgesetzt. Aber man muss sagen, auf der anderen Seite natürlich positiv, wie du schon erwähnt hast, René, die Dividende wurde nicht gekürzt. Das sollte man dem Unternehmen auf jeden Fall zugutehalten und deutet natürlich auch auf eine gewisse Stabilität hin, trotz der Krise. Wollen wir uns nun auch wieder mit einigen Zukunftsaussichten und Chancen und Risiken bei diesem Unternehmen beschäftigen. Was uns bei unseren Recherchen aufgefallen ist, dass in der Versicherungsbranche viele Chancen und Risiken wirklich oft einher miteinander gehen. Das heißt, was auf der einen Seite Chancen bietet, stellt auf der anderen Seite auch ein gewisses Risiko dar. Starten wir da mal mit dem ersten Punkt, den wir hier ja für euch vorbereitet haben, nämlich der Bereich Digitalisierung. Hier bietet sich natürlich für Versicherungen extreme Chancen. Zum Beispiel, ich habe es vorher erwähnt, der klassische Weg ist eigentlich der Versicherungsmakler, geht zum Kunden nach Hause und schließt eine Versicherung ab. Jetzt kommt natürlich auch immer das ganze Online-Thema auch bei Versicherungen ins Rollen. Das heißt, dass auch Kunden selbstständig Online-Versicherungen abschließen können, was natürlich extreme Chancen bietet. Außerdem bietet die Digitalisierung auch Chancen im Bereich neuer Versicherungsprodukte. Wenn ihr zum Beispiel mal an sowas denkt wie Cyberversicherungen, sowas gab es vor, ich würde mal sagen, 20 Jahren, hat noch niemand sich vorstellen können, dass man sich hier in diesem Bereich absichern muss. Aber immer mehr Privatpersonen tun das und natürlich vor allem auch Unternehmen müssen das auf jeden Fall machen. Hier gibt es, wie gesagt, auch Chancen für Versicherungen, neue Produkte zu entwerfen und diese an den Kunden zu bringen. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich auch wieder ein Risiko, diese Digitalisierung, denn dadurch entsteht eine sogenannte Plattformökonomie. Das heißt, auch hier wieder das Beispiel, früher ist man immer ganz normal zu seinem Versicherungsmakler gegangen und was der gesagt hat, das hat man geglaubt, den hat man einfach vertraut. Heute läuft das Ganze anders ab. Heute vergleichen Kunden zum Beispiel erst beim Internet auf Plattformen wie Check24, welche Versicherung ist die beste, welche ist die günstigste. Da gibt es auch Prognosen, die besagen, bis ins Jahr 2030 werden ca. 60% des Neugeschäfts von Versicherungen über solche Plattformen wie zum Beispiel Check24 zustande kommen. Und wenn man hier natürlich nicht, sag ich mal, bei den Ergebnissen auf Seite 1 landet, ich glaube, ihr kennt sowas selber, wenn ihr was googelt und das, was ihr sucht, ist nicht auf Seite 1, dann werdet ihr es wahrscheinlich niemals finden, weil keiner auf die Seite 2 klickt. Und so möchte natürlich jeder auf der Seite 1 landen bei diesen Suchergebnissen. Wie macht man das? Man muss möglichst günstige Produkte anbieten. Das führt dann natürlich zu einem sehr starken Preisdruck auf die Versicherungen, was dann letztendlich wieder aufs Geschäft der Unternehmen drücken könnte. Schauen wir uns unseren Punkt Nummer 2 an, den wir in diesem Bereich herausgesucht haben, nämlich der Faktor Naturkatastrophen. Denn das ist nämlich ein Bereich, der wirklich sehr schwer für Unternehmen wie jetzt die Münchner Rück ist zu kalkulieren. Hier gibt es natürlich enorme Risiken, wie zum Beispiel im Jahr 2011, vielleicht erinnert sich hier noch der ein oder andere, hier gab es eine Reihe von Erdbeben und zum Beispiel ein Tsunami in Japan, welcher dann letztendlich diese Kernreaktorkatastrophe in Fukushima ausgelöst hat. Die Folgen waren dann letztendlich für die Münchner Rückversicherung, man hatte Schäden im Jahr 2011 aufgrund von Naturkatastrophen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im Vorjahr, im Jahr 2010, hatte man nur 1,5 Milliarden Euro Schäden. Das heißt, dieses Risiko, dass natürlich solche Naturkatastrophen immer wieder auftreten können, ist wirklich sehr schwer kalkulierbar und kann dann sehr stark auf das Geschäft des Unternehmens drücken. Und hier gibt es natürlich viele Prognosen, dass aufgrund vor allem des Klimawandels in Zukunft immer mehr Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Tsunamis, auf unsere Erde zukommen. Und das könnte natürlich negative Auswirkungen auf Unternehmen wie die Münchner Rückversicherung haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass natürlich, wenn mehr Naturkatastrophen kommen werden, diese Schäden daraus natürlich auch wiederum abgesichert werden müssen. Das heißt, mehr und Menschen werden vielleicht deswegen eine Wohngebäudeversicherung abschließen oder vielleicht ihre Versicherungssumme erhöhen. Und diese Versicherungen werden dann wieder sich rückversichern bei der Münchner Rückversicherung, was dann natürlich wieder Beiträge in das Unternehmen spült. Und der letzte Punkt, den wir im Bereich Zukunftsaussichten, Chancen, Risiken herausgearbeitet haben, ist Amazon. Also hier kann man wirklich Amazon wieder als, ja, eigentlich schon krass, aber man kann hier wirklich das Unternehmen als einzigen Punkt nennen. Nämlich, es gibt natürlich auf der einen Seite Chancen durch das Unternehmen. Zum Beispiel, wenn ich ein Handy bei Amazon kaufe, dann kann man einfach mit einem einfachen Mausklick zum Beispiel noch eine Handyversicherung mit abschließen. Da kauft man sicherlich mal eher noch eine Handyversicherung, als wenn jetzt irgendwie ein Versicherungsmakler bei einem zu Hause sitzt und der mir das Produkt erklärt. Das ist natürlich viel einfacher, mit einem Klick einfach die Versicherung gekauft. Das bietet natürlich Chancen, wenn Amazon hier Kooperationen mit Versicherungen eingeht, was sie im Moment auch tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es besteht das Risiko, dass Amazon einfach Versicherungen irgendwann mal selbst entwickelt, weil sie haben natürlich extrem viele Daten von Kunden und können so Versicherungen perfekt auf ihre Kunden zuschneiden. Und durch diese unglaubliche Marktmacht, die Amazon hat, glaube ich, ist es wirklich durchaus realistisch, dass, wenn Amazon in dieses Versicherungsgeschäft einsteigen würde, dass sie dann auch herkömmlichen Versicherungen ihre Kunden abgreifen könnte. Es gibt zum Beispiel schon Spekulationen oder schon Meldungen, dass Amazon sogar an einer Hausratversicherung bereits arbeitet oder unter anderem auch an einer Krankenversicherung zusammen mit Berkshire Hathaway und JP Morgan. Also wie ihr schon seht, wirklich alles, was auf der einen Seite Chancen bietet, bietet auf der anderen Seite durchaus einige Risiken. Was ihr eher seht, ob ihr vielleicht eher die Chancen überbewertet oder eher die Risiken überbewertet, das müsst ihr einfach wieder für euch selbst entscheiden, was ihr für realistischer haltet. René, was denkst du jetzt aufgrund dieser Chancen und Risiken und auch aufgrund der Kennzahlen, die du vorher vorgestellt hast? Ist die Münchner Rückversicherung für dich ein Kauf?
Ja, es war auf jeden Fall jetzt mal sehr interessant, mal ein Versicherungsunternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wie man ja auch sehen konnte, für einen Dividendeninvestor bietet auf jeden Fall ein Investment in die Münchner Rück auf jeden Fall ein sehr schönes passives Einkommen. Nichtsdestotrotz kann mich das Versicherungsgeschäft, also sei es jetzt die Münchner Rück, Hannover Rück oder die Allianz, nicht ganz vom Hocker reißen. Deswegen werde ich jetzt keine einzelne Investition in dieses Geschäftsfeld investieren. Dennoch, falls die Münchner Rück oder Hannover Rück oder Allianz in einem ETF enthalten sind, dann natürlich gerne, aber für ein einzelnes Investment reicht es bei mir dennoch nicht. Sebi, wie sieht es denn bei dir aus?
Ich finde die Aktie eigentlich sehr interessant, ist halt natürlich, muss man dazu sagen, auch wieder ein sehr defensiver Wert. Aber muss ja unbedingt, nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Wir haben natürlich auch gesehen, trotz Einschränkungen im Geschäft wie im Jahr 2017 oder auch jetzt während der Corona-Pandemie, hat das Unternehmen die Dividende nicht gekürzt. Das spricht natürlich, wie ich schon erwähnt habe, sehr für das Unternehmen. Und ich finde sowas wirklich sehr gut, wenn ein Unternehmen vielleicht etwas defensiver aufgestellt ist, aber dafür dann zum Beispiel die Dividende nicht kürzt. Nichtsdestotrotz, wir beide sind ja privat sehr stark in Berkshire Hathaway investiert und die sind natürlich im Bereich der Rückversicherung auch schon sehr stark vertreten. Also ich glaube, dass wir hier auch schon gut vertreten sind. Aber es war natürlich auch mal interessant, dieses Unternehmen unter die Lupe zu nehmen, weil im Bereich der Versicherungen in Deutschland eigentlich fast immer nur die Allianz betrachtet wird. Aber mit der Münchner Rück haben wir hier definitiv noch ein weiteres sehr starkes Unternehmen im DAX. So viel zu unserer Meinung, Leute. Bildet euch wie immer eure eigene Meinung und falls euch das Unternehmen gefällt, schaut euch die Kennzahlen nochmal an und dann entscheidet, ob ihr die Aktie kaufen würdet oder nicht. Macht's gut, bis nächste Woche.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.